Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, wieder hier. Euer Team von Mr. Futsal. Wir leben noch. Das ist das Gute dabei. Und hier am Mikrofon, euer Futsal Economist, wie schon wieder ungewohnt, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, euer Futsal Philosoph, der Sebastian ist da. Hi Sebastian.
Hallo Daniel und hallo an alle da draußen, falls ihr mal wieder reinhört nach so langer Zeit.
Ja, wir sind zurück irgendwie. Und ich glaube, Sebastian, lass doch mal die Zuhörer kurz abholen, woran es gelegen hat, dass wir jetzt vorwiegend jährlich kommen. Weil da
woran
gab es ja
gelegen?
bei mir überall Veränderungen, was dazu geführt hat, dass wir nun seit, ich glaube, es war fast ein Jahr, ich schau mal hier, wann war die letzte Folge, während du erzählst, gucke ich nochmal, wann genau die letzte Folge rauskam, es müsste fast ein Jahr sein. Sebastian, was ist denn passiert bei dir?
Ja, Daniel, du kennst ja das Vaterglück und auch das hat mich getroffen, dieses Glück. Und ich bin jetzt mehrfacher Vater und bin da durchaus, ich will nicht sagen beschäftigt, aber glücklich beschäftigt auf jeden Fall. Und so kam es dann dazu, dass wir haben immer wieder mal schon fast einen Termin gehabt, ne? Man muss das ja auch mal so sagen, ja? So im Laufe des Jahres, mal spontaner, mal weniger spontan. Und dann eine der beiden Seiten, also auch deine Seite, hatte dann hier und da auch mal einen Engpass, genauso wie ich. Und jetzt haben wir uns heute hier ja relativ spontan, aber auch schon irgendwie die letzten Wochen so angekündigt. Ja, wir wollten ja schon häufiger. Und jetzt relativ spontan setzen wir uns hier zusammen. Und nach einem Jahr, und ich denke, das kann jetzt so ein bisschen Antrieb werden, dass wir nicht vorwiegend jährlich kommen, sondern vielleicht schaffen wir es monatlich, vielleicht auch wieder zweiwöchentlich, wöchentlich, ich weiß es nicht. Lass uns mal einfach heute machen und dann schauen wir weiter und überraschen die Zuhörerschaft.
Ich denke ja, dass alle da draußen froh sind, wenn wir irgendwann wieder Content liefern, denn über anderthalb Jahre, ich habe mal geschaut, letzte Podcast von uns beiden war echt im Oktober 2024, wir hatten da noch eine Spezialfolge mit Miguelin, mit dem Macher von Miguelin, damals bei Fortuna Düsseldorf, Matthias Ebert, das war sozusagen die letzte und eigentlich haben wir heute die echte 200. Folge. Das heißt, wir wollten immer was Besonderes machen. Jetzt haben wir es unfreiwillig
besonders
gemacht. Wir hatten einfach unfassbar das Comeback mit der 200. Folge.
Ja.
Ja, gut, aber ist bei dir viel familiär passiert. Bei mir ist ja auch viel passiert. Familiär eigentlich nicht so viel. Gut, Kinder sind irgendwie in die Schule gekommen, der Kleinste. Aber das Wichtigste war ja bei mir das sehr emotionale Ende von Fortuna Düsseldorf. Können wir vielleicht auch gleich, wenn wir Zeit haben, können wir gucken, auf was wir reden, wie das nochmal zu Ende ging oder den nächsten Podcast. Zumindest, es war vorbei und dann bin ich ja zum Wuppertaler SV gewechselt, wenn man das so nennen will. Habe da gute Gespräche geführt mit verschiedensten Optionen, um meinen neuen Livestream-Leidenschaft irgendwo wieder aufzubauen. Hatte da mit drei Vereinen Kontakt und Wuppertal hat eigentlich das beste Sozial- und Futsal-Konzept, weil es doch größer aufgebaut ist mit Jugendarbeit, mit Jugendevents, mit Sozialprojekten. Wir haben auch schon ein Projekt mit Videoprojekt zur Flüchtlingsthematik aufgenommen mit unseren Spielern für hier ein Fanprojekt. Also sind viele Sachen entstanden und jetzt bin ich ja habe ich dort den Livestream aufgebaut, technisch als auch inhaltlich. Bin immer am Mikrofon, was unglaublich viel Spaß macht, aber auch die ganze Hardware- und Software-Fortschritte, die ich mir innerhalb von über einem Jahr jetzt im Bereich Livestream aufgebaut habe, total spannend. Packe ich auch mal irgendwann hier für alle Zuhörer in ein Video, weil die Journey, die ich gegangen bin, hätte auch deutlich kürzer sein können. Man muss viel probieren, was passt genau für den Futsalsport oder auch für Hallen-Livestream. Und ja, das war für mich jetzt so die größte Veränderung, würde ich sagen, seit dem letzten Stream. Also, ja.
Ja, und die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich gerade auch, vielleicht hast du auch Rückschritte mit deinem Mikrofon gerade gemacht.
Ja, gut, ich bin jetzt hier woanders, aber habe ich jetzt nur mein Mikrofon aus dem Livestream dabei. Wir optimieren das so ein bisschen. Ja, wir müssen ja wieder reinkommen, Sebastian. Genau. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier technisch mehr funktioniert alles mit dem Podcast. Das muss ich mir alles
nochmal
dann...
Du kannst nur noch Livestream machen. Biete dich doch dem DFB an, dass du durch Deutschland tuckerst und Livestream der Futsal-Bundesliga und Regionalligen machst.
Lieben gern. Ich habe jetzt ja auch schon, hey Sebastian, wir wollen doch in Gütersloh, wollen wir doch das erste Auswärts-Livestream, das gibt es glaube ich auch in keiner anderen Sportart, dass Vereine einfach ihren Livestreamer mitbringen, der dann vor Ort einfach in der fremden Halle was streamt.
Ja, ich werde dort die sportliche und organisatorische Leitung mal ansprechen. Ich denke, man wird da sehr offen für sein. Du brauchst ja nur, das muss man auch mal an die Futsal-Landschaft da raushauen, du brauchst nur einen Tisch, einen Stuhl, einen guten Ausblick, ein Verlängerungskabel und eine Mehrfachsteckdose.
Ich habe alles. Ich brauche wirklich nur den Tisch, den Stuhl und man muss
so geil.
Ungefähr checken, ob es ein 5G-Signal in der Halle gibt. WLAN umso besser. Aber einen WLAN-Router habe ich mir auch beigeschafft. 6,99 für Daily Hotspot und ab.
Ja, aber Daniel, ich weiß noch, beim MCA haben wir mit 3G gestreamt. Also das ging auch. Und 4G wird auch, also 4G wird sicherlich.
Ja, 4G, oh, jetzt gehen wir ins Detail rein.
Aber 5G ist natürlich optimal. Ne?
Jetzt gehen wir auf meine Erfahrung ein. 4G hat halt, gut, ich bin ja auch in der Telekommunikationsbranche. 4G, da hast du, du brauchst für Livestream Upload. Also nicht Download, du brauchst Upload, die Signale, die du da ausgibst. Und der ist bei 4G maximal 15 Mbit. Bis von 5 bis 15. Das heißt, auch wenn du einen guten Empfang hast, schwankt das. Ist also extrem anfällig für auch mehrere Signale in der Halle. Und je mehr Nutzer du in der Nähe hast oder Störquellen, dann ist das 4G-Signal ist ja auch schwächer, wird halt eher gestört. Das heißt, wenn du 5G hast, hast du höhere Uploadraten.
Das ist, jetzt erklärt sich einiges damals beim MCH-Stream. Wenn die Halle leer war, war der Stream super, auch bei 3 oder 4G. Aber wenn mehr Zuschauer da waren, war der schwächer. Also dann ging es huckeliger, teilweise Ausfälle. Man teilt sich ja das Netz und dann brauchst du halt 5G.
Und da 5G grundsätzlich größere Bandbreiten hast, fällt das eben nicht so stark ins Gewicht wie bei 4G. Deshalb schon mal der erste Teaser für, wie mache ich meinen Livestream in der Halle 5G, aus meiner Sicht wichtig. Aber merkt auch direkt, die 5G-Mobil-Router, die ich getestet habe, ich habe ein, zwei getestet, sind auch einfach um das Zehnfache so teuer wie diese 4G-Router, die man hat.
Ja, aber es ist ja hoffentlich eine Einmalinvestition. Und dann tuckerst du ja nach Wuppertal oder jetzt auch dann demnächst nach Gütersloh, so wollen wir es jetzt schon mal ankündigen, für das Auswärtsspiel vom WSV. Und 5G, also das ist dort in der Innenstadtsporthalle in Gütersloh, also da wird ein gutes Netz sein. Also, und man sitzt relativ weit oben unterm Dach, also von daher, kann nur gut sein. Ne?
Aber geht gerne raus an alle, wer Livestreamer braucht, sagt Bescheid. Ich bin aber sehr happy beim Wuppertaler SV überhaupt im Futsal zu sein. Und ich kann auch sagen, ich hätte gedacht, als Livestreamer und Kommentator kannst du das Spielgeschehen nicht so verfolgen, weil du natürlich mit der Technik des Streams irgendwie beschäftigt bist und vielleicht auch generell da mehr kognitiv ausgelastet bist, aber genau das Gegenteil. Also man ist voll im taktischen Diskurs drin, je nachdem, wenn man das natürlich macht. Du kennst ja meine Art, gerne über Futsal zu berichten, die ist ja immer auch mal, auch deutlich, machst du ja selber, sehr detailliert manchmal. Versuche ich ja auch im Livestream einfach rüberzubringen. Ich sage, ey, jetzt presst du hier auf Dreiviertelfeld. Ganz ehrlich, die drücken nie ein. Hier sehe ich riesen Lücken. Das macht natürlich Spaß. Dann bekommst du natürlich viel mit.
Ja, aber Daniel, unabhängig davon, dass ich dich kenne und dass wir uns, dass wir befreundet sind und alles, also so subjektiv meine Wahrnehmung ist, auch wenn ich dir da in dem Stream zuhöre und zuschaue, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe und das mal vergleiche, also es macht Spaß, Inhalte aus dem Futsal zu hören, die man, also auch bei Länderspielen, auch wenn natürlich, da ist Manuel Fischer oder sonst mal irgendwie als Co-Kommentator, aber bei ja, also man merkt schon, dass du schon länger im Futsal bist als Manuel Fischer. So, dass du einfach Begriffe und Details auch dann erwähnst. Für einen Futsal-Interessierten super interessant, wie du das machst. Also, und es wurde besser mit der Zeit, ne? Also
danke,
du bist von Stream zu Stream. Ja. Man sieht die Entwicklungskurve und tatsächlich, also ich habe mir sogar jetzt zuletzt eine Halbzeit gegen Aachen angeschaut und dann war es
das
Spiel nicht mehr so
interessant. Oh, da hätte ich in den Kommentar was schreiben können, damit wir ein bisschen Interaktion haben. Denn das, übrigens, wenn wir beim Thema sehen, wir müssen langsam auch die Kurve kratzen zur allgemeinen Futsalentwicklung in Deutschland. Die Bundesligisten streamen ja weiterhin über Sport Europe, heißt es ja jetzt. Und Erweiterung dieser Saison war zumindest, man könnte auch neben Sport Europe auf YouTube oder Twitch oder
YouTube,
wo immer du streamen willst. Nur weil Indorf kommt es technisch hin, weil das ist auch technisch nicht so trivial. Also denselbe Stream-Signal, ich mache mit OBS, wer das kennt, du stellst dann Stream-Link ein, du stellst den Stream her, ist super einfach mit YouTube, aber auch Sport Deutschland. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie das ist, wenn ich das Signal zweifach verteile. Ich kann mir vorstellen, dass du einen Repeater machst, der einfach das eine Signal von der einen Plattform nimmt und dann weit nicht. Ja. Grüße da an Daniel Nötzel, mit dem habe ich mich darüber kurz ausgetauscht, aber mich auch nicht weiter beschäftigt. Und der Nachteil, finde ich, weiterhin von Sport Deutschland oder Sport Europe in der Bundesliga ist die fehlende Chat-Kommunikation. Und das merke ich beim Wuppertal SV. Demenz Buchmeister, schöne Grüße, ist auch mal da bei uns beim Wuppertal SV. Und das ist schön, das ist ein Element, wo du mit dem Kommentator und den anderen ja live noch das Erlebnis vergrößern kannst, indem jeder mal so eine Hintergrundinfo reinstreut oder eine Frage stellt, die auch der Kommentator im Stream nicht bedacht hat, das auch zu erklären vielleicht. Und das finde ich schön.
Ja, kann ich nur positives Feedback geben.
Gehen wir jetzt auch keine Diskussionsfrage an dich, aber
genau. Nein, also nochmal, es ist interessant und du hast dich auch in den letzten Jahren jetzt da reingearbeitet, in den letzten halben Jahren. Ne? Also,
technisch, ich habe sogar...
Apropos Daniel Nötzelt, der war...
Erzähl.
Bitte?
Nee, ich wollte nur erzählen, ich habe sogar extra Code geschrieben für OBS, damit er bestimmte Funktionen ausführt.
Ach so, was? Okay, ja, kannst du auch, ja. KI macht alles möglich mittlerweile.
Ja, also. Natürlich. Oder ich habe dann hier in Gemini reingeschrieben, bitte schreib mir den Code, um folgende Funktion mit den Wiederholungen zu coden. Dann hat er dann so ein Skript ausgespuckt. Dann, klar, du brauchst Verständnis dafür, damit du noch an 2, 3 Stellen nachbessern kannst, den Code. Ja. Und seitdem kann ich halt die Replays super einfach ablegen in verschiedene Orte. Und wenn das Spiel vorbei ist, habe ich während des Streams alle Highlights direkt rausgeschnitten, abgespeichert und die Tore auch nochmal separat.
Ja, das ist geil. Deswegen ist euer Stream auch ganz cool. Also euer Stream ist auf jeden Fall Bundesliga-tauglich, muss man einfach so sagen. Also jetzt fehlt nur noch die Bundesliga.
Ah, danke Sebastian für die 5-Sterne-Ratings hier.
Du guck dir mal die Bundesliga-Streams an. Also klar, du kannst dir Weidendorf gut anschauen, Hohenstein auch, vielleicht Regensburg noch. Und dann wird es schon enger, muss man sagen. Also dann ist das irgendwann noch ein Kamerabild, was ein bisschen hin und her schwappt und mit Glück hast du einen Kommentator, mit Glück hast du keinen, hast du einen guten Kommentator. Mit dem Stream wärst du schon gefühlt Top 4 in der Bundesliga.
Das ist das Ziel. Wir wollen jetzt auch Interviews machen, dann sind wir schon top. Dann haben wir nur noch Weil im Dorf vor uns eigentlich. Wenn wir das hinbekommen, haben wir diese Woche gemacht mit direkt Schnitt runter auf die Platte und Interviews. Geht. Du brauchst halt, also was du schon siehst, und das ist ja mit da hier bei Weil im Dorf mit Nötzelt, du brauchst Leute, die dafür interessiert sind, weil wenn du dir jemanden einkaufst, der dir das kommerziell machen soll, da kannst du dir nicht leisten. Weil da kannst du, wenn ich mit meinem Equipment hier und noch Kommentator sage, hey, ich mache für euch einen Livestream, ich würde sagen 1.000 €. Weil du musst Anfahrt, du hast die Zeit, das sind ja fast 4 Stunden vor Ort dann, du hast den Kommentar, du hast das ganze Equipment, da bist du zwischen 500 und 1.000 € bist du da auf jeden Fall pro Spiel. Das kannst du dir halt einfach nicht, das kann sich kein Verein leisten.
Naja, 1.000 € oder gute Steuererkenntnisse, ne? Also Steuererklärung machen in der Hinsicht sollte man auch können. Aber apropos Weidendorf, Aktualität. Zuletzt war ja das Stützpunktturnier, das DFB U19 Futsal-Stützpunktturnier in Duisburg. Und Weidendorf war da auch durchaus vertreten als Bundesligist. Also Daniel Nötzelt war da tatsächlich und hat sich dort die U19-Talente angeschaut. Kurz vor unserem Finale gegen Berlin haben wir kurz gequatscht. Beim Aufwärmen habe ich ihn begrüßt und Stefan Melentin, der war auch da. Ist ja auch so ein verkappter Weidendorfer. Nein, ist ein Weidendorfer, ne? Der läuft ja auch jetzt mit offizieller
Kluft. Einer der besten Kommentatoren, der beste Kommentator, würde ich sagen, stimmlich.
Ja, stimmlich sowieso. Inhaltlich, cool. Also wie gesagt, auch ein Futsal-Liebhaber.
Ja.
Liebe Grüße gehen raus nach Weidendorf. Weißt du, wer noch beim DFB U19 Futsal-Stützpunkt-Turnier dabei war?
Kläre mich auf.
Philipp Pless. Philipp Pless war Torwartsichter. Ja. Hat sich die U19 Torwarttalente angeschaut. Genau. Also die waren breit vertreten an dem Wochenende.
Sebastian, erklär doch vielleicht für alle, die das Landesauswahlturnier der U19-Stützpunkt jetzt nicht, wie heißt das überhaupt jetzt? U19-Stützpunkt-Turnier wahrscheinlich, ganz klassisch DFB, schön.
Nein, DFB U19-Futsal-Stützpunkt-Turnier. Und das fand jetzt statt vom 2. bis 5.1. in der Sportschule Wedau in Duisburg. Genau.
13 Stützpunkte haben wir, oder? Wie viel haben wir?
12
sogar. Ach, 13 waren Münster. Oder wie viel waren denn da?
Nein, es waren 14 Teams dort. Davon waren 12 U19-Stützpunkte. Ich kann sie gerne kurz aufzählen. Also
gerne.
Für dich am nächsten Duisburg. Duisburg war dabei. Dann haben wir natürlich Bielefeld bzw. Gütersloh, ne, den Stützpunkt, den ich leite. Dann haben wir Jena, wir haben Regensburg, wir haben Stuttgart, wir haben Mainz von Christian und David. Wir haben Dresden, wir haben Hamburg, wir haben Leipzig, wir haben München, Frankfurt und Berlin. Das sind 12, wenn ich es nicht vergessen habe. Und diese 12 haben teilgenommen, plus 2 auswärtige Mannschaften, damit man 14 Teams hatte und ein bisschen Variation. Und da war zum einen der Karlsruher SC, aktueller Tabellenführer der Regionalliga Süd, und SC Preußen Münster. Bundesligist war dabei.
Ach, Karlsruhe, ich kann gar nicht in der Übersicht, die ihr geschickt hattet, in die eine Chatgruppe verarbeitet, dass das der Stützpunkt Karlsruhe, ich dachte einfach, ehrlich, die Mannschaft Karlsruhe SC war. Das heißt, Karlsruhe Münster waren auch Ü19-Spieler? Das waren also die Mannschaften, die im Ligabetrieb stehen, oder?
Genau, das waren die Herrenmannschaften.
Okay,
ja. Das waren die Herrenmannschaften. Das heißt, die Bundesligamannschaft von Preußen Münster und die Regionalliga-führenden vom Karlsruher SC. Ob die mit der vollen Kapelle da waren oder sonst was, kann man jetzt, also ich weiß, Münster hat auf jeden Fall im Laufe des Turniers weniger Spieler dann hatte, dabei gehabt. Aber ja, immerhin alles erfahrene Jungs. Und war auch ganz spannend, das Turnier, muss man sagen. Sollen wir da einfach mal, soll ich einfach locker einsteigen damit, zur Aktualität kurz?
Erklär auf jeden Fall vielleicht, bevor du den Verlauf oder den sportlichen Verlauf beschreibst, vielleicht erklär doch mal vielleicht, wie dein Eindruck war zur Auswahl der Jugendspieler. Wie viel gefühlt prozentual passt nicht ganz, aber so das Verhältnis von U19-Spielern, die wirklich auch in Futsalvereinen aktiv sind, wir haben wieder Spieler geholt aus Städten und dann wäre es spannend, aber das ist schwer rauszufinden, wie viele sind davon, die nicht in einem Futsalverein aktuell sind? Oder in einem
ich hab da ein paar Daten, auf jeden Fall. Also wichtig ist aber zu erwähnen, dass das jetzt ein neuer Jahrgang war, also der Start eines neuen Jahrgangs. Das war nämlich jetzt die 2008er/2009er, aber sagen wir mal, der 2008er Jahrgang ist jetzt gestartet. Letztes Jahr waren ja noch die 2006er drin. Ne? Also man springt immer in diesen Doppeljahrgang 2006, 2007 und jetzt springt man in 2008, 2009 und leistungsfähig sieht man halt, sind die 2008er eben ein Jahr voraus meistens, sei es körperlich und sonst was. Da merkt man schon das Jahr. Deswegen reden wir mal von den 2008er. Und die sind jetzt bei diesem Jahr, in diesem Turnier gestartet. Das heißt, es gibt ja mehrere Stützpunktziele, also 3 Hauptziele, könnte man sagen. Das heißt, eine frühzeitige Näherung an den Futsal, so würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ich möchte es jetzt nicht 1:1 zitieren. Also, dass man frühzeitig in den Futsal kommt, das ist ein Ziel. Dann ist das nächste Ziel, das, was du jetzt gerade schon angefragt hast, also Einbindung in den Futsal-Spielbetrieb. Das heißt, dass die Spieler in den Futsal-Spielbetrieb kommen. Und das dritte Ziel, oh Wunder, ist dann natürlich die entsprechende Entwicklung und Ausbildung von Futsal oder U19-Futsal-Nationalspielern. Und ja, alle 3 Ziele sind am Anfang natürlich noch nicht so erfüllt, wie sie hoffentlich dann in 2 Jahren.
Also werden die dann in einer Art Rundschreiben an die Stützpunkttrainer verschickt und also man weiß, dass alle Trainer kannten diese Ziele und eigentlich müssten die unter der Zielerreichung auch den Stützpunkt führen.
Klar, auf Basis dieser Ziele werden die Stützpunkte auch bewertet. Also die werden auch durchaus durch die Nationaltrainer beziehungsweise von Daniel Gerlach, der auch das Stützpunktsystem sozusagen leitet, wir sagen es mal vorsichtig, gerankt. Ne, also, und hat sich auch im Vorlauf jetzt schon im Laufe des letzten Jahres alle Stützpunkte dann intensiv angeschaut mit den neuen Jahrgängen, weil die ja schon dann jetzt im Laufe des Jahres übergegangen sind in die 2008er und hat auf dieser Basis auch schon Feedback gegeben, wie weit die Stützpunkte sind. Ne? Und ich weiß jetzt aber natürlich keine Details über andere Stützpunkte. Ich könnte jetzt von uns erzählen, dass wir, das kann ich unverlaubt sagen, wir sind sehr weit schon, also mit den 2008er. Wir hatten den Kader mit den meisten Spielern, die schon im Futsalspielbetrieb sind.
Das sieht beim FC Gütersloh, die habe ich ja in der Halle gesehen. Gegen Wuppertal war ich überzeugt von der taktischen, gerade Defensivleistung. Das war mit einer der besten Leistungen, auch von den Teams, die ich gesehen habe in der Regionalliga West dieses Jahr. Das war wirklich überzeugend. Also hätte ich nicht gedacht in so kurzer Zeit.
Ja, wie gesagt, die Jungs, die kommen rein. Mhm. Das war auch klar in Gütersloh. Aber die haben nicht nur Spieler vom FC Gütersloh. Also haben die nicht nur beim FC Gütersloh untergebracht, sondern wir sind ja ein flexibler Standort. Das heißt, wir sichten in Gesamtlandesverband Westfalen. Und wir haben tatsächlich auch Spieler im Kader, die entweder bei Holzpfosten Schwert spielen, ne? Mhm. Oder eben bei Preußen Münster. Auch da haben wir zwei Spieler im Kader, auch von Preußen Münster zwei Spieler, die dann bei uns beim Stützpunktturnier mitgespielt haben. Also die U19-Spieler haben dann bei uns gespielt und nicht bei Preußen Münster. Da die bei uns eine engere Anbindung haben und auch einfach aufgrund des Sichtungscharakters, die sollten gesichtet werden, sodass dass die bei uns natürlich mehr Spielzeit.
Das heißt, theoretisch ist das alles der jüngere A-Jugendjahrgang und könnten alle im Ligabetrieb in Deutschland in den Futsal-Ligen spielen.
Richtig. Ab der Jahrgang 2008 darf auf Basis wenn du Status Stützpunktspieler bist, kriegst du die Spielerlaubnis für den Herren-Futsal-Bereich. Na, deswegen spielen ja die 2008er Jahrgänge entsprechend schon jetzt bei uns viele, so, also 10 von 14 Spielern.
Sonst dürftest du erst Kader ab 2000 aktuell 2007er spielen lassen.
Ja, 2007er, das ist ja das sind die älteren A-Junioren, sind so direkt, aber du musst ja eben schon entsprechend, ich glaube, es läuft auf Basis der Talentförderung etc. Auf jeden Fall muss jemand vom Verband, das ist meistens meine Wenigkeit, dann bestätigen dem WDFV hier bei uns in der Ecke, bei der Spielerlaubniserteilung, dass das ein Stützpunktspieler ist, dass der bei uns im Kader steht. Und wir haben insgesamt bei uns im Stützpunkt einen 25-Mann-Kader, genau. Und in diesem Kader, wie gesagt, beim Turnier hatten wir 10 von 14 Spielern, die schon im Futsalspielbetrieb sind. Und im gesamten Kader haben wir, glaube ich, 15 oder 16 insgesamt. Also unverlaubt gesagt, wir sind ganz weit vorne, was das angeht schon. Weil das war auch für mich eine wichtige Voraussetzung, weil das ist eigentlich mein Hauptziel mit den Stützpunkten.
Wer macht das Cleversen noch mit dir oder wer ist euer Kreativ?
Genau, wir haben ja bei uns ein flexibles Stützpunktkonzept. Am Anfang war es Bieleflex, so habe ich das gerne genannt. Also in Bielefeld gestartet. Dort hatten wir dann eine Kooperation mit dem MCH, ne, hallentechnisch. Als ich dann beim MCH dann meinen Vorstandssitz abgegeben habe, ging das so ein bisschen auseinander. Ne? Seitens der Verein hat dann so nicht mehr so war nicht mehr so an der Stützpunktarbeit interessiert. Und der Cleverson Pelk, der ist ja bei mir Stützpunkt Co-Trainer. Das war mir einer der Co-Trainer. Denn wir haben ein offenes Konzept für Trainer. Wir bieten allen Futsal-Trainern aus unserem Verband an, bei uns in das Trainerteam zu kommen, sei es als Co-Trainer oder Hospitationstrainer, wie auch immer, also ganz offen, um auch entsprechend Fortbildung oder auch zum Beispiel die Futsal-Lizenz machen zu können, die B-Lizenz. Die kriegt nämlich jetzt der Yannis Karamitsos, der ist da gerade drin in diesem aktuellen Durchgang, über den Verband bei uns. Denn der ist noch weiterer Co-Trainer. Denn über unser flexibles Stützpunktkonzept haben wir halt auch ein Schwerte gesichtet und die Kooperation mit den Holzpfosten Schwerte. Also wir kooperieren nicht nur mit dem FC Gütersloh oder davor mit dem NCA, sondern auch mit Holzpfosten Schwerte, mit Preußen Münster. Denn auch alle Vereine wurden von mir in dieser Hinsicht zur Partizipation eingeladen. Und deswegen kamen wir dazu, dass der Yannis Karamitsos, der aktuell damals schon als zum Start des Stützpunktes und jetzt halt wieder bei Holzpfosten Schwerte Cheftrainer ist in der Herrenmannschaft, in der Regionalligamannschaft, dass der auch bei uns im Trainerteam ist.
Also macht ihr so eine kleine Trainerplattform daraus? Da finde ich ja echt smart. Also denn das Konzept, wir haben oft über die Stützpunkte geredet, ich bin in der Reinstform, so wie es gedacht ist, Trainer irgendwie und irgendwie Spieler ranholen, die irgendwie irgendwo im Verband spielen, halt überhaupt nicht überzeugend. Jetzt sagt ihr, hey, wir holen Trainer aus dem Futsalverein, die dann auch wieder lokal die Spieler sichten. Also verteile erstmal dieses Screening, diese Sichtung von Spielern auch dadurch auf verschiedene Städte und vor allen Dingen sichere ich ja dadurch, wenn ich richtig verstehe, sichere ich ja ab, dass die Spieler schon aus der Umgebung kommen, wo ein Futsalverein liegt, weil ich habe die Kaderliste Duisburg gesehen, Betty Sahe macht das jetzt, super Entscheidung, dass er jetzt wieder da ist im deutschen Futsal, hab mich gefreut und macht das mit Michael Wehling. Jetzt war ich überrascht, Städte zu sehen wie Dormagen, Neuss, da ist kein Verein. Also ein 19-Jähriger, der in Dormagen wohnt, der wird sich jetzt kaum nach Wuppertal aufmachen. Das ist der nächste Club, fast schon bei uns in der Regionalliga, der dort liegt und da eine Stunde, anderthalb zum Training fahren. Also das schafft ihr ja dann dadurch so ein bisschen, habt ihr einen Modus gefunden. Klappt gut, oder?
Ja, ich denke, das ist auch eine wichtige Evidenz, ne? Also dass man auch diese Erfahrungswerte nutzt, um Stützpunkte zu bewerten, ne? Und damit verbunden auch zu sehen, wo es funktioniert. Und wenn ich dann Städte habe oder Orte habe, wo weit und breit kein Futsalverein ist, dann ist der Stützpunkt dort mit dem Ziel, Einbindung in den Spielbetrieb natürlich erschwert, betroffen, könnte man sagen. Also das kriegt man halt dann nicht so hin. Und dann hat man dieses Ziel halt eben schlussendlich nicht erreicht. Aber diese Bewertung obliegt nicht mir. Ich kümmere mich ganz allein um meinen westfälischen Stützpunkt, so nenne ich das mal. Aber mein ist auch falsch ausgedrückt, denn eins habe ich gelernt in den, weiß nicht, Jahrzehnten, die ich jetzt im deutschen Futsal bin. Schulter ist bloß nicht nur auf einen Mann. Also ganz wichtig, dass man die Kompetenzen verteilt, auch. Deswegen sage ich ja, der Jannis zum Beispiel, der ist bei uns rein und der macht jetzt die B-Lizenz. Das heißt, der könnte multiplizieren. Du kennst ja noch Multiplikatoren-Ideen.
Die die haben wir doch auch noch. Da warten wir doch immer noch seit 2015 auf unser Zertifikat.
Unsere Futsal-B-Lizenz. Nein, aber unabhängig davon, genau darum geht es mir. Es geht nicht darum, dass es eine One-Man-Show ist. Also dass so deswegen auch viele Co-Trainer, Hospitation, bei uns kann jedes Stützpunkt-Training besucht werden. Machen aktiv auch Ausschreibungen, was es angeht. Und wenn jemand Bock hat, dann darf der Dinge machen und wird dann von mir begleitet, von Cleverson begleitet. Wir sind da durchaus erfahren, auch in einer Art und Weise. Also wir ergänzen uns da auch super. Ich bin super glücklich, dass Klevi beispielsweise bei uns auch Co-Trainer ist. Und dann sieht man das. Also kann ich sagen, also wir teilen uns die Aufgaben auf. Ne? Ich kümmere mich um ganz viele andere Aufgaben. Klevi zum Beispiel beim Turnier, der übernimmt das Aufwärmen mit Jannis zusammen. Da kümmere ich mich gar nicht drum. Ich habe dann eher typisch Philosophie, Spielphilosophie etc. Die Konzepte, also das da bin ich dann eher so Verbindungs-, Verknüpfungspunkt.
Wie machen das denn? Ich finde das total spannend, wie ihr es macht. Das ist erstmal, dass ich das höre, dass es breiter und auch in die Futsal-Community aufgestellt wird. Ich habe das Gefühl, viele andere Stützpunkte machen das nicht so konsequent. Berlin ist natürlich über Liria stark drin, aber auch durch die zwei Trainer dort seit Jahren, glaube ich, ganz gut. Der U19-Stützpunkt hat ja auch, es gibt keine Endtabelle beim Hammes-Modell. Eigentlich, man tut zwar so, als ob das ein Endergebnis hatte. Sagen wir, Berlin war überzeugend, oder?
Ja, sagen wir es mal so, es gab zwei ungeschlagene Teams bei diesem Turnier. Davon war Berlin 1 und Petersburg das andere. Also wir waren das zweite ungeschlagene Team.
Jetzt ist aber hier
dein das ist doch schön. Also nein, weil Berlin natürlich der Top-Favorit war. Also ist klar. Berlin, Frankfurt, München, das sind alles so Riesenstädte. Also das Einzugsgebiet ist wahnsinnig, die Fußballkultur ist dort wahnsinnig. Das heißt, du hast da auch Zielgruppe, die du einfach durch die richtigen Connections und auch überhaupt durch die richtige Weise ansprechen musst. Und Berlin hat natürlich, also scherzweise habe ich auch den Berlinern gesagt, mach doch einfach einen zweiten Stützpunkt auf. Ne? Berlin Ost und Berlin West. So. Ja. Zack. Ne? Ich glaube, das macht teilweise mehr Sinn als andere Regionen in Deutschland, ne, einen Stützpunkt zu bedienen.
Gibt es denn innerhalb der, ich kenne das ja von früher, vom Landesauswahlturnier noch so, für alle, die nicht so lange im Futsal sind, bis 2020, glaube ich, Corona war dann der Cut, war es so, dass jeder Landesverband dort aufgetreten ist mit einem Team aus den Vereinen, die dort im Landesverband aktiv waren, also eine Auswahl der Seniorenmannschaften, was auch seinen Charme hatte, einfach die besten Futsalspieler Deutschlands zu sehen. Nun haben wir die U19-Stützpunkte. Früher gab es auch so Austauschrunden mit den Trainern und so weiter. Gibt es das jetzt auch und tauscht ihr euch aus, welche Konzepte wer hat und wie er das Konzept des Stützpunktes lebt, was man auch lernt?
Ja, hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Nicht nur, dass dann alle hier den Podcast hören müssen, um zu lernen, wie ihr das in Gütersloh macht, sondern eben die aktiven Austausch auch da suchen.
Nein. Ja, genau, also es gibt mehr oder weniger jährlich gibt es so sozusagen Workshops der Stützpunkttrainer. Ne, die treffen sich dann. Im letzten Jahr ist die Truppe, der Workshop war in Moldawien bei der U19 EM. Ne? Jetzt auch nochmal, damit dir auch so ein bisschen klar wird, dass das keine One-Man-Show bei uns in Gütersloh ist. Ich selbst fahre teilweise zu diesen Workshops gar nicht. Ich schicke da dann Cleverson oder Jannis hin, damit die connecten können, damit die Netzwerkarbeit betreiben können, weil ich habe ein Riesennetzwerk im deutschen Futsal, also vergleichsweise.
Und zwei kleine Kinder.
Und zwei kleine Kinder, das ist mein Lieblingsnetzwerk. Nee, das zum letzten Workshop, das hätte noch funktioniert. Aber ganz klar bewusste Entscheidung, weil dann kann der dort seine Lizenz entweder verlängern oder sonst was. Und vor allem Netzwerken, dass man neue Gesichter kennenlernt. Das ist super wichtig, dass neue Gesichter Verantwortung, also gesehen werden und dadurch also nicht anonym sind, sondern identifizierbar und dadurch auch Verantwortung übernehmen und auch Lust darauf kriegen. Weil was bringt mir das, wenn ich zu jede Chose hinfahre und meine Co-Trainer oder mein Team immer nur durch meinen Filter das hört. Ich will das durch deren Filter mal hören. Und damit wir einfach uns bereichern, weil wie gesagt, es ist super wichtig, einfach neue Gesichter reinzukriegen und am Ende des Tages dadurch Verantwortungsträger reinzukriegen. Es geht nicht über eine Person. Und so ist das häufig im Verein, dass eine Person alles stemmt. Und genauso ist das auch in Landesverbänden. Und ich will in unserem Landesverband auf jeden Fall mehrere Verantwortliche haben, die sich befähigen können. Also das ist auch für mich, ich komme ja aus der Sozialpädagogik unter anderem, da ist das Empowerment ganz wichtig. Ich will, dass die Jungs sich empowern und halt sich befähigen dazu, Dinge selbstständig zu klären und neue, also Multiplikatoren-Geschichten aufzuziehen und auch neue Leute ranzuziehen. Für sich. Das ist super wichtig.
Sebastian, wie machen das denn die anderen? Das war jetzt die Frage, habe ich das dritte Mal gestellt. Wisst ihr denn, wie das andere machen? Weil das, in Duisburg, gut, Benni sagt halt, ist erst neu. Da kann man jetzt in der kurzen Zeit das nicht einrichten. Wie machen das denn die anderen Stützpunkte? Es gab ja auch mal Frankfurt Oder, der geschlossen wurde, weil es dort nicht lief. Aber da weißt du auch nicht, weißt du mehr?
Nein, ich weiß nur, dass Frankfurt Oder, der Stützpunkt, der letztes Jahr noch dabei war, in diesem Jahr nicht teilgenommen hat. Also wir hatten 12 Stützpunkte, damals waren es noch 13. Sonst ist kein neuer dazugekommen. Also der letzte Stützpunkt, der dazugekommen ist, tatsächlich, also waren wir. Und seitdem gab es keinen neuen. Mainz war noch vor uns dann kurz. Also Mainz und wir sind die jüngsten Stützpunkte, wenn man so will. Gut, aber wie machen das die anderen? Wie gesagt, einerseits habe ich jetzt auch nicht in jede Stützpunktarbeit Einsicht. Da müsste man Daniel Gerlach mal zum vielleicht hier einladen. Ne? Könnte man mal ein Dreiergespräch machen. Vielleicht kann ich mal anlabern, ob er Bock hat, um uns da so ein bisschen aufzuklären. Aber unabhängig davon muss jeder Stützpunkt halt auch sehr individuell arbeiten, weil die regionale Beschaffenheit ist komplett unterschiedlich. Wenn ich in Berlin bin, habe ich ganz andere Ressourcen, ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich jetzt in der 100.000 Einwohnerstadt Gütersloh bin. Ne? Also als wir das Finale gegen Berlin gespielt haben, haben wir gewusst, wir spielen hier gerade 100.000 gegen 3,5 Millionen. So. Und nicht verloren. Und das ist geil. So, also der Punkt ist einfach, jeder muss anders rangehen. Um den Futsal voranzubringen. Das ist in Hamburg und Berlin anders, in Frankfurt auch anders. Also alles, wo es größere Einzugsgebiete gibt und auch eine andere Futsalkultur. In Berlin, wie du schon sagtest, Liria, ganz viele U19-Spieler aufgenommen. Aktuell, statistisch gesehen, Daniel, tatsächlich, stammen 40% aller deutschen Spieler der Bundesliga aus dem U19-Stützpunkt-Arbeitskontext, also aus den vergangenen Jahren. So, aber ob die Spielzeit haben oder nicht, also wie gesagt, ich kann dir sagen, beim MCH sind auch.
Du meinst die gemeldeten Spieler?
Genau, und die dann auch auf der Bank sitzen mal oder sonst was. 40% aller deutschen. Ja, so.
Aber Moment, 40% aller deutschen Spieler.
Richtig,
das
nicht aller
wenn
Bundesliga.
Wenn ich nur 10 deutsche Spieler gemeldet habe, sind halt 4. Okay. Weil dann macht das Sinn.
Theoretisch.
Ja, okay.
Theoretisch. Ne? Also, du weißt ja auch das Anreizsystem, U19-Spieler im Kader, zack, Kohle. Beim MCH, das ist ja Paradebeispiel, die U19-Spieler kriegen ja, sagen wir, gehen null an Spielzeit. Die kommen aber auch in so eine Statistik mit rein. Ne? Klar, und wenn du jetzt Berlin siehst, da ist Liria natürlich der Verein, der krass U19-Spieler drin hat. 3, 4, die auch auf der Platte stehen. Ne? So, also aus dem 2006er-Kontext jetzt mal. Ne? Aber auch Herterich, der jetzt bei den Hohenstein spielt, der war ja auch einer der ersten U19-Stützpunktspieler, der dann in der Bundesliga gelandet ist. Das war jetzt ja auch schon älteres Kaliber jetzt vergleichsweise. Aber das ist natürlich, in Berlin ist das natürlich mit Liria so ein Paradebeispiel. Aber auch da ist natürlich eine gewisse Sättigung. Ne? Die neuen Spieler können ja nicht alle bei Liria spielen. Aber Berlin hat zumindest dann auch Regionalligisten, Verbandsligisten, also da gibt es ja auch noch Ligenstrukturen. Das heißt, die haben eine ganz andere Futsalkultur oder überhaupt Sportkultur in der Hinsicht, die andere Stützpunkte nicht so haben. Hamburg hat auch noch was.
Vielleicht mal hier die Frage auch zu der Diskussion vor Ort, mit den anderen Trainern auch vor Ort. Denn der Verweis auf unsere Mr. Futsal-Artikel, die wir ja nochmal Ende Dezember rausgelassen haben, zur Futsal-Landkarte, wo haben wir Vereine in Deutschland und vor allen Dingen der Futsal-Entwicklungsbericht 2026, wo wir ja gezeigt haben, dass wir jetzt uns stabilisieren bei den Teams. Ja, wir haben jetzt 5% mehr Teams als letztes Jahr, davor 1,1%. Also wir haben dieses Tal des Abwärtstrends durchschritten, aber wir haben weiterhin nur 115 Teams im Spielbetrieb bei 92 oder je nach Zählweise vielleicht 96 Futsalvereinen in Deutschland. Das heißt, es wird ja sehr, sehr langsam mehr für, um dieses Spiel irgendwo unterzubekommen. Wurde das Thema auch mal im Rahmen dieses U19-Stützpunktes thematisiert, wie es, also gibt es da Ansätze, die Anzahl von Vereinszonen, damit nämlich, wie du sagst, am besten alle aus diesen U19-Stützpunkten irgendwo eine Heimat finden, denn das ist bei so wenig Vereinen, je nach Stützpunkt, Regensburg, also dort gibt es ja nur zwei Vereine. Regensburg hat, glaube ich, jetzt drei. Aber je nach, auch Stuttgart hat nicht so viele. Gibt es da was?
Also nicht, das wurde jetzt nicht in der Runde besprochen. Ne? Also nicht so, dass wir da jetzt irgendwie konzeptionell darüber gesprochen haben, wie machen wir das? Ne? Machen wir jetzt aus den U19-Spielern ein eigenes Team, irgendwie sowas, ne? Sowas in der Art. Aber durch Einzelgespräche mit verschiedenen Verantwortlichen habe ich schon herausgehört, also dass manch ein Stützpunkt überlegt, ne, wenn kein Futsal-Club da ist oder bereit ist, U19-Spieler einzubinden, selbst dann halt auch mit den Spielern und noch mit ein paar anderen Interessierten halt ein Team in einem Verein aufzumachen, um dann zu kicken. Warum ist das wichtig? Die sind, ist ja einerseits notgedrungen auch teilweise, weil die Spieler, das Stützpunktziel Spielbetrieb ist eins der wichtigsten Stützpunktziele. Das heißt, man muss es ja irgendwie hinkriegen. Sonst, wie gesagt, Stützpunkt wird danach auch bewertet. Und gleichzeitig ist das natürlich eine wichtige Voraussetzung, um Nationalspieler zu werden. Also wir sehen das auch bei unseren Gütersloher Spielern. Also zwei von uns, von unseren Gütersloher Spielern, die haben wirklich so, so klasse gespielt beim Turnier, so geile Aktionen gemacht, die andere Spieler in zwei Jahren noch nicht, also auch dortige Topspieler in zwei Jahren noch nicht hinkriegen, futsalspezifisch, weil die bei uns halt schon dann mehr Erfahrung gesammelt haben. In Gütersloh, aber auch natürlich haben wir schon frühzeitig im Stützpunkt auf die gesetzt, weil wir so ein Spätzünder-Stützpunkt waren. Und wir haben bei den 2008ern wirklich zwei wahnsinnig gute Futsaltalente, die auch von dem, nicht nur von den Bewegungen, auch von der Intensität, von der Technik, von der taktischen Individualaspekte, also ganz starke Spieler. Und das ist dann natürlich ein Punkt, den kannst du nur über Futsalspielbetrieb so wirklich, ich sag mal, weiterentwickeln, dass da wirklich was kommt. Und ja, also das Ziel, Einbindung in den Futsalspielbetrieb und Entwicklung Nationalspieler müssen ganz eng verbunden sein. Und daraufhin muss auch eine Potenzialanalyse stattfinden. Ne? Wenn ein Spieler im Futsalverein ist und der ist vielleicht ein bisschen schlechter als einer, der nicht im Futsalverein ist, aber dann weißt du auch, der hat jetzt 6 Monate vor sich, da wird er den anderen überholen, weil er im Futsalverein 2-3 Mal die Woche trainiert und noch einen Wettkampf hat. Und das muss natürlich auch mit reinkommen. Und die anderen Stützpunkte, die wissen das natürlich. Und ich bin da positiv, vor allem in den, ich sag mal, in den Ballungsstützpunkten. Bei Duisburg weißt du mehr als ich gefühlt, also, aber bei anderen so.
Also wir haben 3 hingeschickt von unseren Youngsters. Wir haben ja 3 Mannschaften tatsächlich. Ich glaube, wir sind mit einer wenigsten, die wenigen, die 3 Mannschaften in Deutschland haben. Ja. Und die jüngste sind die Youngsters. Das sind natürlich jetzt nicht die Top-Talente, aber alle 3 wurden abgelehnt. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe es nur gehört. Das sind dann so Fragen, die finde ich dann entsprechend ja auch, wenn es darum geht, was sind die Ziele des Stützpunktes, schwierig. Klar, Nationalspieler ist im Fokus. Vielleicht dazu, Sebastian, gab es denn Spieler, wo du sagst, boah, klasse, Wahnsinn, der Junge, also ein Jahr Nationalmannschaft oder jetzt schon, also wirklich dieses Ziel, Nationalspieler finden. Würdest du sagen, da war so ein Volltalent dabei?
Also unter dieser Perspektive habe ich das gar nicht gesehen, ob das irgendwie schon, also wenn du jetzt davon sprichst, Nationalspieler oder sowas, ne?
Ja, oder Perspektive. Perspektive ist aber so, aber, der ist herausgestochen. Der so stark herausgestochen, dass man sagt, das ist ein neuer Michi Meier.
Nee, ich kann dir aber was sagen. Also ich kann da auch nur von unserem Stützpunkt vor allem sprechen, weil die anderen, ich kann jetzt so sagen, ich war ja vor Ort, habe mir ein paar Spiele angeschaut, vor allem halt auch die Top-Spiele und die Top-Teams, habe ich mir gerne angeschaut. Und dann ist das aber nochmal ein Unterschied, wenn du im Nachgang, ich habe mir nochmal alle Spiele der Top 5 angeschaut, ne? Also die am Ende der Abschlusstabelle irgendwo oben waren, ne? Die Abschlusstabelle ist jetzt sekundär beim Hammers-Modell, aber die habe ich mir nochmal angeschaut und man gewinnt ganz unterschiedliche Eindrücke und auch Vergleichswerte. Und ich kann dir eins sage ich dir aber auf jeden Fall, bei uns aus Gütersloh haben wir einen Spieler, und das kann ich gut sagen, weil ich habe Suat Ak schon mit 14 trainiert oder mit 15. Und wir haben einen Spieler, da weiß ich, der ist jetzt mit 17, der ist locker, locker 1,5 bis 2 Jahre voraus als das, was Suat Akh mit 17 konnte. Also auch von der, wirklich von der Abschlussqualität, also du denkst ja, Suat Akh hat jetzt einen Hammer, aber das war mit 17 halt noch längst nicht so. Der war schnell, aber technisch, individualtaktisch, das war noch längst nicht so, wie er heute ist.
Ja, wir haben ja immer gesagt,
da haben wir einen 17-Jährigen,
die Regionalligen zu haben, wo es die Bundesliga nicht gab, weil man aus dem Fundus Regionalliga besser, einfacher junge Spieler einbinden konnte, weil es nicht diese Überlebensnot gab und deshalb ja auch so Suat Akh und Memo Sösa überhaupt entstanden sind. Heute würden sie gar nicht in die Kader aufgenommen werden, wahrscheinlich, weil es am Anfang gar nicht reicht. Man muss erst investieren in 2 Jahre, ne?
Aber die Spieler, der Spieler, von dem ich spreche, der kommt aus Gütersloh, der spielt beim FC Gütersloh. So. Und der ist schon mit 17 auf jeden Fall deutlich weiter als Suat Akh mit 17. Und das ist auch das Niveau. Okay. Also da muss man echt sagen, das Niveau war super. Also Daniel Gerlach jetzt zum Beispiel hat immer wieder betont, ich denke mal, dass das wird er, weil er halt alles sich dann auch anschaut. Also da die Einsicht haben, weil Stützpunkttrainer einzeln natürlich nicht. Aber insgesamt auf jeden Fall war dieser erste Jahrgang oder das erste Turnier mit 2008ern war besser als das letzte Turnier mit 2006ern. Okay. Also wirklich, wir starten schon tatsächlich, also insgesamt futsaltaktisch. Wir haben jetzt hier kaum noch mit der Seite annehmen oder wir haben Mannschaften, die spielen jetzt schon 4-0-Systematik und so weiter. Mal mehr, mal weniger gut, aber die machen es auch situativ. Die Bewegung und so weiter, also vor allem die räumliche Bewegung, ne? Spielen und gehen und dann schlussendlich, ne, die Räume öffnen und besetzen, das sieht schon viel besser aus als mit den 2006ern. Also insgesamt ist dieser Jahrgang schon besser als die 2006er. Das würde ich jetzt sagen.
Ja, dann würde
so
ich ja sagen, mit den Ergebnissen unseres Futsal-Entwicklungsberichtes plus die Ergebnisse der Futsal-Nationalmannschaft plus Bericht aus dem U19-Stützpunkt, ist das eigentlich aus meiner Sicht jetzt wirklich die Kurve geschafft und wir nehmen jetzt irgendwie gefühlt zumindest, gefühlt für mich ist es so im Aufbau statt wieder im Zusammenbrechen.
Ja gut, Corona war natürlich so ein Negativkatalysator und jetzt hast du dich von Corona erholt, jetzt gehen auch langsam wieder Leute, also es wird mehr, wie du schon sagst, langsam, aber sicher. Aber was ich noch betonen will, weil du gerade davon sprachst, die Spieler, das ist super, dass sie in die Regionalliga kommen. Ja, also Regionalliga sind die Spieler auf jeden Fall vom Niveau. Du, also nochmal, Preußen Münster hat als Bundesliga mitgespielt und hat 2 Spiele dort verloren, ne? Also natürlich keine 40-Minuten-Spiele, muss man auch betonen. Auch ich dachte mir, komm, wenn wir hier 40 Minuten spielen, hätten wir ganz andere.
Einmal 20 netto oder brutto?
Genau, einmal 20 netto, ne? Also eine netto. Halbzeit.
Naja, aber das ist schon trotzdem. Ist
okay. Und in 20 Minuten kann vieles passieren. Und da habe ich, es war immer noch Mannschaften da, die viel Flying gespielt haben und so weiter, was natürlich Sichtung komplett rausnimmt, auch gegen uns. Hat eine Mannschaft komplett Flying gespielt. Da dachte ich, ey, come on, das kannst du nicht bringen.
Stimmt, also wir haben immer diskutiert, warum es nicht auch taktische Anweisungen gibt vom DFB, zu sagen, also wir wollen Folgendes sehen, wir wollen Folgendes nicht sehen.
Ja.
Situativ Flying, bitte, mach das. Wir wollen sehen, ob die Torhüter, das ist auch ein wichtiger Punkt, können die Torhüter mitspielen? Wir wollen sogar sehen, dass in jedem Spiel der Torwart einmal mitgeht, könnte ja auch geil sein.
Wenn er es kann.
Wir beim Wuppertal SV machen, genau. David Simms bei uns, der Torwart, macht das immer mal wieder, ich finde das schön. Aber es gibt keine Ansagen in die Richtung, oder?
Doch, das ist der Punkt. In den Sitzungen wird das angesprochen, dass ganz klar Flying nimmt den Spielern die Sichtung. Also wenn du 5-4 spielst, ist ein ganz anderes Spiel und das ist etwas, das ist jetzt eine standardisierte Idee, die da auch in der Nationalmannschaft standardisiert häufig dann gespielt wird. Da wirst du dann ganz klar wissen, was du in den paar Minuten, die du Flying spielst oder situativ unter Druck, wenn du einen Einkick hast und du wirst Fullcourt unter Druck gesetzt, nimmst den Torwart mit raus, um dich aus dem Druck zu befreien und so weiter. Dafür brauchst du keine 3 Jahre Entwicklung, um das hinzukriegen, wenn ein Torwart einigermaßen mit dem Fuß am Ball was kann. So. Und deswegen ist halt die Frage, warum setzt man das ein bei so einem Turnier? Und das wurde aber betont, ich glaube, die Metapher war, das ist wie guter Wein, ein Glas ist in Ordnung, aber man sollte nicht die ganze Flasche saufen. So wurde das, glaube ich, mal betont und auch immer wieder auch erwähnt. Und es gab Mannschaften, die haben das wirklich. Und dann auch natürlich jetzt ein Punkt, für mich war zum Beispiel, oder für uns war klar, mit dem Stützpunkt, wenn wir hinten liegen, wir holen jetzt nicht den Flying raus und das Spiel aus. Wir wollen schauen, ob unsere Spieler wir wollen dem 4-4 diese Drucksituation geben. Und war geil. Also wir haben gegen Frankfurt 3-0 hinten gelegen und 2 Minuten vor Schluss machen wir 3 Tore zu viert. Ne? Also weil unsere Jungs,
also es war spannend.
So
zusammengefasst, es war ein spannendes Turnier, viele gute Spieler, viele Sichtungen. Ist wichtig, dass die Stützpunkte da sind, das Konzept optimiert sich. So vom anfänglichen Ideenkonstrukt ist man vielleicht etwas abgerückt und hat es optimiert, was wir ja immer gehofft haben, dass man das anpasst an die Gegebenheiten, damit die Vereine damit arbeiten können. Ich bin jetzt gespannt, wie es dann flächendeckend auch in der Bundesliga nicht nur anteilig zu den deutschen Spielern, sondern anteilig zu allen Spielern. Und vielleicht ist ja da auch der letzte Schwenk, bevor wir hier die Stunde reißen, vielleicht mal Bundesliga, Sebastian. Ich meine, jetzt sind wir beide raus.
Guckst du Bundesliga?
Ich schaue mir vor allen Dingen gerne die Livestreams an aufgrund der Livestreams, weil ich ja auch gerne wissen möchte, wie machen das die Vereine, und tatsächlich Weilimdorf schwebt über allem, was technisch inhaltlich den Livestream angeht, auch Kommentatoren. Dann kommt Hohenstein, ist schon ganz gut, und die meisten haben ja kaum Kommentatoren. Ich war Pfaffenhofen, meine ich, und Paas auch, haben auf jeden Fall mit Kommentator. Dann gibt es viele, die machen nur diese Sportdeutschland.
Nicht Pfaffenhofen, Pfarrkirchen.
Ach, Pfarrkirchen, ich sag immer Pfaffenhofen.
Balkan. Sag einfach Balkan-Boys.
Ja, die Balkan-Boys vergessen auf der Futsal-Landkarte, glaube ich, genau deswegen. Und ist schön, dass sie da auf jeden Fall mit reingehen und was machen, das finde ich gut. Sinnestadt, MCR Bielefeld, Sinnestadt hat ja auch Kommentator technisch. Und dann hast du halt diese klassischen Apps, die du hast. Aber gut, deswegen schaue ich rein, deshalb schaue ich mir das gerne an. Und es scheint ja, Weilimdorf scheint endlich ein Konstrukt gefunden zu haben, mit dem das Team, was ja immer schon individuell gut besetzt war, jetzt auch tatsächlich auf dem Platz das abzurufen und dominieren mit Hohenstein die Liga extrem. Wir hatten ja sonst in den Jahren immer oben so einen Dreier-Vierer-Block. Und jetzt haben wir den TSV Weilimdorf mit 33, dann schon 5 Punkte dahinter. Und Weilimdorf hat 2
und
Spiele weniger.
5 Punkte dahinter und 2 Spiele mehr. Ja,
ja, genau. Genau.
Also man muss schon betonen, dass Weilimdorf tatsächlich über allem schwebt. Ja. Ne? Allerdings, ich verfolge die Bundesliga ja auch einigermaßen, schaue mir auch mal im Livestream an, muss sagen, Weilimdorf ist einfach stabil und kontinuierlich mit der Leistung. Während die anderen Teams Federn gelassen haben. Hohenstein hat ein bisschen Federn gelassen, Hamburg hat Federn gelassen, da gibt es neue Trainer, neue Spieler etc. Regensburg ist so wie immer Platz 4 und dann schauen sie mal, was geht.
Aber wie immer, guck mal, hast du die Tabelle vor dir, schau mal aufs Torverhältnis. Weilimdorf und Hott haben 41 und 35 Tore plus. Dann der drittplatzierte Hamburg hat nur 3 Tore plus. Dann kommt schon mit minus 5.
Und der Punkt ist, dass Weilimdorf nicht.
Ja?
Ja, also dass der Punkt ist, dass Weilimdorf eben jetzt vom Torverhältnis nicht deutlich besser als Hohenstein ist, zeigt einfach, dass die jetzt die sind nicht gestiegen von der Leistung extrem, sondern die anderen sind ein bisschen abgesackt, weil Hohenstein unter diesen Bedingungen auch noch 3 Spiele verliert. Und das ist so, also zumindest würde ich das jetzt herleiten, auch von dem, was man so sieht, also was ich so gesehen habe. Weilimdorf macht einen super Job und das ist eben der Punkt, wenn du oben bist, die sind ja durchaus oben gelandet und dann musst du da auch bleiben. Das heißt, du musst diese Leistung kontinuierlich weiter abrufen. Und die haben die richtigen Entscheidungen getroffen, muss man einfach sagen, sonst wären sie nicht auf den ersten Platz mit diesem Abstand. Und die anderen haben einfach Federn gelassen. So, und leistungsspezifisch. Na, ich kann dir sagen, so, ich finde Paas, finde ich gut, dass die sich jetzt wirklich in der Liga etabliert haben und jetzt auch obere Tabellenhälfte aktuell sind, also 5. Platz, das ist super. Haben so ein bisschen Liria und den MCH so ein bisschen abgelöst von der Platzierung. Beim MCH ist doof gesagt eine Icon-League-Truppe, also da spielt jeder in der Icon League und Futsal-Bundesliga wirkt so als sekundäres Konstrukt. Aber insgesamt die Bundesliga, ich finde es ansehnlich, immer noch. Also ich finde die Topspiele vor allem ansehnlich.
Und aussichtlich. Also es ist wirklich dann, du hast zwar oben dann diese große Differenz oder Diskrepanz, aber danach sind die Abstände sehr, sehr nah beieinander. Und selbst Preußen hat jetzt 6 Punkte, das hatten wir bei den Letztplatzierten auch oft schon in den letzten Jahren noch schon mal anders gesehen, dass wir da mit 0 oder 3 Punkten zu demselben Spielzeitstand haben. Und Pfarrkirchen, muss man ja sagen, hat ja anscheinend gut zugekauft im Winter, haben jetzt aber gegen Hott 4-2 verloren, was natürlich aber auch knapp war, plus Auswärtsspiel bei dem Schnee, also kann ich mir vorstellen, dass nicht alle mitgefahren sind, denn 2 Spiele tatsächlich, Hamburg und Liria sind ja ausgefallen aufgrund der Witterungsverhältnisse. Ich bin gespannt, was man da in Pfarrkirchen vorhat. Ich weiß gar nichts über die Futsal-Szene da in Pfarrkirchen. Weißt du irgendwas? Kennst du jemanden? Können wir gerne mal einladen. Wollen Sie mal melden? Ich würde gerne einen Podcast.
Ja, genau. Genau. Also ansonsten leite ich aus dem Namen Balkan ab. So, dass da auf jeden Fall Balkanspieler sind. Und ja, auch die Neuzugänge, also oder das, was man so sieht medial, also die wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben, das merkt man. Und ich denke, aktuell hat Münster da, ist echt schwierig, dran zu bleiben. Köln hat jetzt auch gepunktet. Ja, und man muss sagen, auch jetzt, auch Paas hat auch, ich glaube, einen Spieler geholt, der Profi war oder ist. Weiß gar nicht, kann man Futsal-Bundesliga bei Paas Profi-Futsal nennen? So ist auch schwierig. Ne? Also ich glaube, ganz oben, also Weilimdorf und Hott, das sind so die Profiteams, könnte man sagen. Und dann wird es schon weicher und lockerer, was das angeht.
Ja, Köln natürlich auch wieder, der Catani ist zurück als Trainer an der Bank, direkt Punkt geholt.
Genau, gegen genau.
Jan Regensburg finde ich natürlich schön jetzt aus Sicht hier von NRW, dass das jetzt mit Münster und Köln sind ja nun wirklich zwei Teams da unten in dieser Abstiegszone. Von daher drücke ich natürlich auch die Daumen jetzt aus so einer Lokalkolorit heraus. Haben natürlich auch für mich zwei super Spieler eingebunden in den Kader mit Martin Wu im Tor und Margo Hudacek. Mhm. Sehr sympathische Spieler. Dann noch Andreo Pellegrin ist mit rübergegangen. Mhm. Okamalita ist mit rübergegangen von Fortuna. Also es hat sich so aufgesplittet. Einige sind zum PCF Mülheim. Ramis Schoftorov ist sogar jetzt da aufgetaucht. Fedor Brack ist mit rüber. Wir haben Sufiana Oku bei uns in Wuppertal. Das ist interessant, auch wie so ein Team dann sich aufteilt, dass die Menschen irgendwie doch Futsal weiterspielen und Lust am Sport haben.
Ja, wie ich hörte, Mülheim wird ja auch Geld gezahlt. Ne? Da wird, die wollen auch aufsteigen. Also sind wohl, wollen Niederrhein-Zocker nochmal vom Thron da schmeißen. Bin da auch gespannt, was da kommt. Wir hatten ein Testspiel mit der U19 gegen Mülheim. Ne? Haben wir durchaus erfolgreich gemacht. Aber da sind schon ein paar Spieler dabei. Die sind schon ganz, ganz gut anzuschauen. Im Futsal, die hatten auch ein U19-Spieler, wow, der war super, aber ich weiß nicht, ob der in Duisburg, also ich habe den Duisburg nicht gesehen, der müsste ja in Duisburg gespielt haben. Ich habe den aber auf jeden Fall gesagt, soll sich da melden, weil der war super.
Ey,
der,
bei Mülheim?
Ja, bei Mülheim, beim PCF, war ein 17-Jähriger. Der hat sich auch vorgestellt, weil die dachten, der könnte bei uns dann im Stützpunkt spielen. Ich habe gesagt, nee, bitte an den Verband wenden, da wird dann weitergeleitet und so ein Spieler wie den, da dürfen sie nicht Nein sagen. Futsal-Spielbetrieb und wirklich klasse Spieler. Und Deutscher war, glaube ich, auch. Und einen deutschen Pass hat er. Genau, aber wie du schon sagst, ne?
Übrigens, weil ich hier gerade die Aufstellung Köln gegen Jan Regensburg aufgemacht habe. Also Jan Regensburg war mit 3 Spielern auf der Ersatzbank da. Ich schaue ja auch meine Regionalliga West jetzt immer so auf die Ersatzbänke und im Durchschnitt hast du mehr Leute auf der Bank als in der Bundesliga. Die Entfernungen sind geringer. Ich glaube, wenn sich ein Team aus Gütersloh bewegt und nach Wuppertal oder damals Düsseldorf kommt, ob die jetzt 2 Stunden unterwegs sind oder 5 Stunden, ist egal. Deshalb verwundert mich, dass man in der Bundesliga weiterhin bei einigen Teams so wenige Auswechselspieler sieht. Ja, die Stabilität dann weiter etwas fragil vielleicht, aber es ist besser geworden auf jeden Fall. Wir hatten ja mit, ich will gar nicht dran denken, wie hieß denn der Spieler von Stuttgarter FC, der mit Übergewicht, ich weiß damals, mit Übergewicht dann aufgelaufen ist in der Futsal-Bundesliga. Also solche Szenen sehen wir ja gar nicht mehr.
Nein, das nicht. Ja, aber gut, eine schwach besetzte Auswechselbank. Eins muss man auch sagen, also dafür ist Jan ja jetzt auch nicht ganz unbekannt für. Also sie, also
das stimmt.
Genau, und dass da nur 4 bis 5 oder 6 Spieler spielen und der Rest sitzt, wenn da was auf Bank ist, dann sitzt man und guckt zu häufig. Das ist jetzt nicht ganz neu. Na, also, und
bei Regensburg, die haben einen eigenen U19-Stützpunkt. Dort gibt es 3 Futsalvereine, jetzt aber mit GS. Den gehörlosen Verein gibt es übrigens 7 Stück in Deutschland aktuell, weil es haben sich ein paar weiter dazugeschlossen. 2 hast du, also 2, wo du wahrscheinlich hingehen könntest, dich anschließen könntest. Und trotzdem schafft es Regensburg weiterhin nicht, irgendwie die Jugend bis auf einen Spieler oder 2 zu erhöhen.
Ja, wir kennen das ja aus den Berichten, also da wurden ja Berichte gemacht, da haben sie erzählt, was da alles passiert und dass dann bald sind sie drin. Ich lasse das mal kommentarlos jetzt. Also, was will man da jetzt noch zu sagen? Also, man braucht nicht drüber diskutieren. Das ist faktisch.
Du darfst doch nicht. Du bist am Stützpunkt. Du darfst das gar nicht. Du bist ein Stützpunkt.
Ja.
Ich darf das. Ich habe ja keine.
Genau, du darfst
das. Keine offizielle Funktion mehr beim DFB.
Und ich kann auch keinen. Ich sage ja, es ist faktisch einfach. Was willst du sagen? Also, ich kommentiere das nicht, weil es nicht mehr würdig ist eines Kommentars, weil sich das selbst parodiert. So hart gesagt. Guck dir doch mal den Kader an. Das ist Brasilien. Da. Guck dir das an. Die haben alle einen europäischen Pass. Ja, wenn ich da jetzt diesen Kader in Köln sehe, sorry, weit weg von dem, was man mit Förderung der Jugend sagen kann, wenn man diesen Kader sieht. So.
Aber gut, es wird ja besser. Wir haben ja gesagt, es wird besser. Und wir haben
ja, und nochmal, das muss ich auch mal betonen. Also einerseits kann ich nicht für alle Stützpunkte sprechen. Ja. Und das ist auch immer so, dass es Stützpunkte gibt, die sind weiter und nicht so weit in dieser Hinsicht. Und es ist nicht mein, also ganz wichtig, ich bin so glücklich, dass ich mich nur auf unseren Stützpunkt konzentriere. Das ist so geil. Ne? Und dann und da ernten wir gerade ganz tolle Sachen. Also durch dieses flexible Prinzip. Es ist einfach gut dann für uns und für mich macht das Spaß. Der Punkt ist aber, was andere machen, das interessiert mich eigentlich auch nicht mehr dadurch. Weil es interessiert mich nicht. Nochmal, Regensburg kommentiere ich nicht. Die sollen machen, was sie wollen. Wenn sie in Austausch gehen wollen mit jemandem, mit uns, gerne. Und wenn jemand auf uns zukommt, wenn wir was Interessantes sehen, kommen wir auf ihn zu und sprechen ihn an. Da sehe ich jetzt gerade nichts Interessantes, aber ich weiß auch, dass der Regensburger Stützpunkt auch schon auf 2010er gesetzt hat teilweise. Also sie haben auch schon 2010er Spieler gehabt, also ganz, ganz jung noch, die 15-Jährigen. Ja, vielleicht gehen die da ein bisschen jetzt anders ran. Aber gut, bei Jahn Regensburg siehst du halt jetzt aktuell in diesem Kader, darauf beziehe ich mich jetzt mal gerade nichts. So, fertig.
Okay, das heißt, gut. Wir haben Bundesliga durch. Wollen wir noch kurz... bevor wir unter einer Stunde, damit wir unter einer Stunde bleiben, weil immer unser Ziel, vielleicht Nationalmannschaft, ja. Als letzten Punkt, Nationalmannschaft.
Ja.
Entwicklung.
Gerne.
In diesem Jahr waren ja auch zuschauertechnisch waren die Spiele auch gut besucht. Wieder sind ja die einzelnen Spiele, die auch mal über 1000 Zuschauer ziehen. Und
ja.
Ist ja auch gut. Man will jetzt auch in der Porsche Arena am 9.2. wohl auch einen neuen Rekord aufstellen. Wir sind ja, muss man hier nochmal gerade hier parallel auf unserer Website, weil wer sich für die Historie interessiert, der Futsalvereine, aber auch der Futsal-Zuschauerzahlen, das halten wir auch mal nach. Wir sind weiterhin beim Spiel vom 18.12.2024, Deutschland gegen in Trier mit 3.484 Spielern, bisher das top besuchte Futsalspiel in Deutschland.
Ja, ist doch, ja.
Hoffen wir, dass
viel größer werden die.
Und wir hatten jetzt ja
genau.
Dieses Jahr, weiß nicht, willst du kurz was sagen zu den Spielen?
Ja, also was dann auffällt, ist natürlich eine Entwicklung. Man sieht Spieler kommen und gehen mittlerweile. Also zum Beispiel Memo Söser und Stuart Ack, so leid es mir auch und wie stark es auch schmerzt im Herzen, aber die sind gerade nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehend, weil sie halt andere Schwerpunkte setzen. Ja, Icon League beispielsweise.
Hat ich auch heute auf der Themenliste, aber schaffen wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal.
Ah ja, genau, lass uns doch was aufsparen. Dann müssen wir nicht erst in einem Jahr wieder. Aber der Punkt ist, es freut mich, dass so ein Spieler wie Fuad Agnima am Start ist noch. So, gut, aber was man noch sieht, Legionäre stoßen dazu, ne? Nach Matthias Block auch Thomas Block. Also die argentinisch-deutschen Geschwister, die dann dazukommen, das freut mich. Dann aber auch, es gibt neue Spieler, so Ermin Kojic und so weiter aus der Bundesliga dann. Was mich freut, ist Theodoris Xydias aus Berlin. Freut mich natürlich, dass ein U19-Spieler da ist. Die Smith-Brüder sind auch am Start. Also, was will man machen? Jetzt hat man da Sinisa Alempic drin. Also ganz neue Spieler auch dabei. Ich sehe auch El Hadoudi ist auch dabei. Also, komplett neue Spieler jetzt im Kader gegen Andorra gewesen. Vor allem junge Spieler werden, U19-Spieler werden jetzt rangeführt. Und dann Legionäre. Es ist eine Mischung aus Italien-Modell und U19-Spieler jetzt langsam. Also es nähert sich. Weiß noch, das Italien-Modell von früher, ne? Wo eingebürgerte Spieler dann einfach. Ja, aber ja, was sollen sie machen? Ich finde Stuart Ack als bester Ahler, den du haben kannst eigentlich in Deutschland, spielt halt, hat halt Icon League priorisiert. Sonst würde er auf jeden Fall Nationalmannschaft spielen. Also hundertprozentig. Den würdest du nicht aus dem Kader nehmen. So. Und schade, dass Memosch nicht dabei ist. So viel Erfahrenheit. Aber der hat auch hier und da Rückenprobleme, wie man so hört.
Was war vielleicht für dich das überraschendste Ergebnis dieses Jahr? Ich würde sagen, die Ergebnisse gegen Finnland waren gut. Das war das 3:3 und das 3:1. Weil ja auch wir immer wieder Finnland als ein Beispiel herausgestellt haben, die sehr gut in den letzten Jahren aufgebaut haben und sich entwickelt haben und dass wir jetzt hier gleichziehen und sogar fand ich vielleicht besser als sogar die Entwicklung gegen Niederlande.
Ja, aber die Entwicklung ist auch keine geradlinige, muss man auch sagen. Also jetzt anhand Finnland das einzuschätzen, finde ich schwierig. Man muss ja auch sagen, ernüchternd waren die Spiele gegen die Niederlande. da hast du ja nochmal, also da hast du zwei Niederlagen eingefahren. Mhm. Aber insgesamt, ne, wenn du so ein bisschen super kompensatorisch guckst, ne, die Kurve geht so wellenförmig, schrittweise hoch. Die Frage ist halt, woran liegt's? Ne? Die Bundesliga wirkt sich langsam aus. Ne? Da sind dann so Spieler auch, die dann einfach dazustoßen und eben dann, wenn du halt noch einen Legionär hier findest, dann hast du den auch noch. Also insgesamt hast du einen positiven Trend, aber es gibt auch immer wieder Rückschritte. Auf einen Rückschritt folgen im besten Fall zwei Fortschritte. So, oder vorangehende, nach vorne gehende Schritte. So, und das, so sehe ich das aktuell. Also die entwickeln sich in der Hinsicht sukzessive. Mal geht die Kurve ein bisschen runter und dann geht sie wieder steiler hoch und am Ende geht der Trend nach oben.
Wenn wir jetzt wieder dranbleiben und regelmäßig was hinbekommen, dann können wir natürlich auch wieder viel genauer auf die Spiele, auf die konkreten Dinge eingeben. Ne? Das ist natürlich jetzt hier so ein Rundumschlag zum Einstand zur 200. Folge We Are Back oder nennen wir es vorwiegendlich jährlich.
Genau.
Dann haben wir noch richtig
exklusiv.
Weil gerade Border League, Icon League ist ja nochmal eine Riesendiskussion. Würde ich gerne beim nächsten Mal führen, wie das dem Futsal hilft oder schadet, je nachdem. Weil das ist ja auch eine ganz wichtige Sache dieses Jahr gewesen. Gerade auch mit Blick auf Nationalmannschaft und Vereine.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mit Einfluss und Auswirkung. Wir sind gespannt. Und viel, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich dann auf die nächsten Folgen.
Genau.
Wann auch immer.
Genau, wir machen aber weiter. Schaut uns rein. Schreibt uns an, wer vielleicht, Aufruf, wer Lust hat, Gast im Podcast zu sein. Weil wir haben auch gesagt, dass wir gerne wieder mehr mit Gästen hier arbeiten wollen. Sei es asynchron, also über Sprachnachrichten, dass man sich dann so eine Art Podcast zusammenfügt über KI. Geht das super einfach mit guter Tonqualität auch aus Sprachnachrichten aus dem Auto heraus. Also da meldet euch gerne, gerade gern gesehen, Spieler, aber vor allen Dingen Vereinsverantwortliche, dass wir hier vielleicht auch mal jeden Verein mal wieder, wie früher, ja doch mal viele.
Daniel, verrat das doch nicht, dass wir hier gerade nur Sprachnachrichten ausgetauscht haben und das alles durch KI jetzt wie ein Gespräch zusammengebaut wurde.
Ja, leider noch nicht, wäre gut,
generiert
sein könnte, ja. Aber meldet euch, guter Aufruf. Meldet euch und schreibt uns, was wir auch machen sollen, thematisch. Wir packen alles mit rein. Wir brauchen wieder Futter. Ja.
Daniel, wir loben uns viel zu wenig selbst, deswegen guter Aufruf. Guter Aufruf, Daniel. Ja, auf jeden Fall. Also würde mich immer freuen. Hier, Daniel Gerlach ist aufgerufen, über die U19-Stützpunkte zu berichten hier, weil ich berichte über Gütersloh und dann könnte er über alle berichten. Oder andere U19-Trainer, Stützpunkttrainer, meldet euch. Ja, also wenn ihr mal, wenn
Instagram könnt ihr uns alle anschreiben, da ist ja sowieso dann.
Genau. Wir sind erreichbar und offen für alles.
Ach Sebastian, schön war's.
Schön war's, ja. Bis bald. Bis bald. Das bald betone ich. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine gute Zeit. Bleibt wohl auf und dir auch, Daniel, eine gute Zeit. Es war mir eine Freude. Bis dann.
Danke dir. Ciao.